Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tag schreitet voran. Wir haben jetzt aus theologischer Sicht ganz, ganz wertvolle und gute Impulse zur Vollkommenheit bekommen. Und vielleicht ist es der ganz, ganz gute Abschluss dieses Spannungsbogens im heutigen Tage, wenn wir aus philosophischer Sicht Impulse bekommen, warum Perfektionismus eigentlich langweilig und vollkommen etwas ganz, ganz Spannendes, Zielorientiertes ist. Und wer könnte das besser als Frau Professor Gerl Falkovic, die vorzustellen in diesem Kreis Tauben nach Athen tragen heißen würde? Liebe Frau Professor, darf ich Sie bitten, aus philosophischer Sicht unsere Vollkommenheit verständlicher zu machen? Bitte, liebe Frau Professor.
Danke vielmals für die Begrüßung und danke für die Einlader. Ich hoffe, dass ich verständlich bin, weil der Hörsaal ja doch sehr weit sich erstreckt. Geht das? Keine Antwort? Doch, danke, danke. Wie immer werde ich einen Durchgang mit Ihnen machen. Ich habe bisher den Tag leider nicht verfolgen können, was sehr schade ist, denn normalerweise bin ich immer dabei. Also diesmal fliege ich jetzt blind im Blindflug ein und jetzt muss ich sehen, wie ich da meine Schneise zur Landung noch finde. Ich beginne mit der Langeweile, denn das ist vielleicht das überhaupt Überraschende. Gesichter der Langeweile. Ein chinesischer Glückwunsch lautet angeblich: Ich wünsche dir langweilige Zeiten. Ruhige Zeiten, die nicht von Unglück und Aufregung aufgewühlt werden. Das heißt, in der Wiederkehr des Immergleichen wartet natürlich Langeweile, aber auch vielleicht eine Vertiefung, eine Einsicht in das Bleibende, wenn es sich denn zeigt. Und so lässt der chinesische Weise, der indische Yogi, der buddhistische Mönch das Wechselnde und das Farbige des Lebens erst einmal unbeeindruckt gewissermaßen an sich vorbeigleiten, um am Ende ruhig zu verlöschen. Von außen gesehen ein langweiliges Leben. Führt Langeweile, ist jetzt eine Frage, ein gleichmütiger Ablauf der Tage und Jahre zum Gipfel von Weisheit? Fragezeichen. Also das ist auch ein Aspekt, den sollten wir mindestens mal im Auge behalten. Ne? Wir kommen gleich zum europäischen Begriff der Langeweile, der natürlich sehr viel langweiliger ist. Aber in der Tat, es gibt Kulturen, die so etwas auch sehen können. Und in dem Sinne setzen wir jetzt ein mit einer zweiten Überlegung. Es gibt eine zweite Seite, die ist uns sehr viel vertrauter. Es gibt ein ausbalanciertes Dasein, wenn es denn so wäre, nehmen wir das einmal an. Aber dann gibt es auch so etwas wie eine erschlaffende Harmonie. Und dafür muss man dann in gewissem Sinne künstlich wieder eine andere Aufregung finden. Darf Goethe zitieren: Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen, jedem bekannt. Der zweite Weihnachtsfeiertag wird schon immer kritisch. Also wachsende Monotonie. Ne? Also gerade das, was eigentlich stabil bleibt, scheint trotzdem uns zu beunruhigen auf andere Weise. Und ich habe ein sehr negatives Beispiel im Augenblick. Wir leben in einem befriedeten und allseits abgesicherten Europa. Also politisch befriedet, auch im individuellen Leben weithin abgesichert. Heute brechen in Deutschland, ich nehme auch in Österreich an, junge Männer nach Syrien auf, um dort zu kämpfen und zu sterben. Eruptionen wovon? Eruptionen wovon? Ist diese Welt zu spannungslos? Ist diese Welt zu abgesichert? Fragezeichen. Es sind nicht einfach nur Arbeitslose oder Menschen am Rande der Gesellschaft, es sind auch gut gebildete und intellektuelle junge Männer. In einer Welt, also Eruption in einer Welt, die kein Abenteuer, keine Aventüre, keine Zukunft mehr erwartet. Ist das Dasein zu ruhig geworden, zu balanciert? Und so erzeugt man künstlich eine Pneumatik des Schreckens, wenn ich das mal vorschlagen darf. Eine Pneumatik des Schreckens. Pneuma ist der Geist, nicht wahr? Und eine Pneumatik heißt ja in dem Sinne, dass man in diesem gleichmütig, gleichmäßig dahinfließenden plötzlich sowas wie einen Ausbruch braucht, etwas Neues, sei es eben auch ein Schrecken. Das wird auch in unseren Medien durchaus kultiviert. Samstagabendlich im Tatort, man braucht aus gewisser und guter Distanz aber sowas wie einen Terror, den man gerade noch verkraftet, nicht wahr? Also sozusagen Durchbruch durch dieses alltäglich Graue, das ist schon auch etwas da, was ich mit dem Stichwort Langeweile verbinden will. Das heißt, Langeweile allein ist dann eben auch eine, in gewissem Sinne wirklich eine Beunruhigung. Ich setze ein drittes drauf, jetzt wird es dann schon wirklich im Sinne des alltäglichen Unzufriedenstellenden. Bei Pascal heißt Langeweile Ennui. Er hat noch ein anderes, noch stärkeres Wort, heißt Nausee, da heißt es fast schon Ekel. Und zwar wovor? Überdruss, einfach an dem, was beständig sich wiederholt, und zwar effektlos wiederholt, zielloser Ablauf, leere Geschäftigkeit, brauchen wir jetzt nicht ausmalen. Der Alltag gilt in der chassidischen Mystik als unfruchtbare Frau, interessanterweise, obwohl man ja da beständig schafft. Ja? Aber der Sabbat, an dem man eigentlich dann ausruht, nichts tut, das wäre merkwürdigerweise umgekehrt die fruchtbare Frau. Während dieses Hampeln und die Geschaftelhuberei, wie man das im Bayerischen sagt, das ist eben das, was eigentlich gar nichts bringt. Und so wäre Langeweile jetzt in der ganz negativen Bedeutung lähmend verstreichende Zeit. Kein gestecktes Ziel, keine beseligende Erfüllung, sinn- und richtungslos. Kennen wir alle, ja, brauchen wir nicht weiter vertiefen. Aber jetzt kommt die Gegenfrage, die mir aufgetragen worden ist, nämlich zu beantworten, oder ich habe sie so formuliert. Warum soll eigentlich Perfektionismus langweilig sein? Das leuchtet auf den ersten Blick gar nicht ein, das ist meine Bezeichnung gewesen. Perfektionismus, unabhängig davon, wie das heute definiert wurde, strebt ja eigentlich gerade nach einem Ziel. Also ist gerade nicht einfach nur so ein Abtropfen und gleichgültiges Verstreichen. Im Grunde genommen sogar zu einer Beseligung, nämlich Höchststeigerung des eigenen Könnens. Einholung aller Möglichkeiten, wenn möglich. Also ich hole aus mir wirklich die Kräfte heraus. Also jenen Augenblick, jetzt muss ich zum letzten Mal Goethe, wenn nicht doch noch was kommt, also jedenfalls in Faust zitieren, also der Augenblick, an dem etwas kulminiert, verweile doch, du bist so schön. Das wäre doch auch eine Möglichkeit zu sagen, dass im Perfektionisten dieser Wunsch steckt, auf eine solche Höhe anzukommen und dann einfach auch zu genießen. Ja, also gerade eigentlich nicht langweilig, eigentlich nicht langweilig. Also Perfektion würde ja, wenn wir das unbefangen einmal hören, Ankunft bedeuten, und zwar in einem gültigen, also endgültig ist vielleicht ganz viel, aber in einem gültigen, also etwas gelingt, es ist balanciert, eine Selbstbestimmung natürlich, ein Selbstentwurf, was sollte daran trügerisch sein? Also das ist meine Herausforderung, ja. Ich selber habe darauf das Wort langweilig gesetzt und Sie werden sehen, warum ich das versucht habe. Der Erfahrung entspricht ja viel eher der psychologischen Erfahrung. Perfektionisten sind ja vielleicht eher abgehetzt, also eher haben sie keine Langeweile, sind eher auf Trab, also beständig sozusagen unterwegs. Aber deswegen schauen wir jetzt genauer zu. Also die Ouvertüre war jetzt deutlich, ne? Es gibt Langeweile-Typen, die wir kennen, also von dem gleichmütigen Ablauf, der auch was für sich hat. Auf der anderen Seite natürlich ein geregeltes Dasein, befriedetes Dasein. Ich habe diese negative Moment reingenommen, dass man dann Eruptionen von Tobsucht braucht, um wieder mal etwas zu erleben. Und der dritte Punkt war dieser grau verschwimmende Alltag. Das trifft alles noch nicht das, was die Langeweile des Perfektionisten ausmacht. Und deswegen setzen wir jetzt nochmal neu an. Es ist ein anderer Typus von Langeweile. Und das ist das, was wir jetzt anschauen. Was ist trügerisch an der Perfektion? Perfektion ist die Abfälschung eines richtigen Verhaltens und deswegen schauen wir uns erstmal das Richtige an. Das Richtige wäre Streben, also auch in Auseinandersetzung mit mehreren Gegnern. Also Leben ist noch nie einfach gewesen, es ist im Gegenteil, also Leben ist genau das, was eben die Spannung überhaupt ausmacht. Und in diesem Sinne ist nun zunächst einmal richtig ein Streben nach etwas, was gelingt. Auch ein Wettlauf mit der Zeit, man muss innerhalb bestimmter Fristen, ich bin hier in einer Universität, auch Prüfungen machen und so weiter. Das heißt, man muss planen, man muss Ziele haben, man muss dafür arbeiten und diese objektiven, widerspenstigen Dinge auch einigermaßen in den Griff bekommen. Da ist nichts dagegen zu sagen, das ist eine richtige Form. Ich möchte vor allem mal zwei Schwierigkeiten nennen, die hier gelten. Es gibt eine quantitative Endlichkeit für alles, was wir tun. Ich meine noch nicht mal den Tod, das ist natürlich jetzt schon ganz total nach vorne gedacht, aber quantitative Endlichkeit im Sinne, man kann nur in einer bestimmten Lebenszeit etwas lernen, später wird das schwieriger, irgendwann lassen Kräfte für andere Dinge nach. Das heißt, in all diesen Strebungen, die wir haben, gibt es immer auch schon wieder Begrenzungen und möglichst muss man sehen, dass man innerhalb dieser Begrenzungen weiterkommt. Alles positiv, noch nichts dagegen zu sagen. Warum auch nicht perfekt? Warum auch nicht wirklich schieben? Ein zweiter Punkt ist, den wir jetzt gleich noch behandeln, ist eine qualitative Norm, die wir brauchen und die wir uns auch selber abfordern sollen. Darin ist noch nichts Falsches. Prüfungen heißen ja nicht, dass ich da mit vier durchrutsche, sondern möglicherweise schon an eine Qualifikation drankomme, die mir selber Freude macht. Also ich setze mich selber unter eine Norm, und das heißt einfach lernen, anstrengen, alles auf eine Karte setzen und so weiter. Und in diesem Sinne entscheidet schon ein Streben, ein Wollen, ein Wünschen, auch eine Normierung über Gelingen und Misslingen des Daseins. Also nicht, dass Sie glauben, dass ich jetzt gegen Leistung spreche, zu dem Ausdruck komme ich noch. Ist alles erst Ouvertüre. Sie müssen einfach mal mitgehen. Ja, und wo beginnt das Trügerische? Wo beginnt jetzt etwas, was dieses richtige, auch menschliche Unterwegssein, auch aufsteigen wollen, ankommen wollen, Grenzen der Begabung ausreizen wollen, wo beginnt das jetzt trügerisch zu werden? Wo fällt das jetzt in eine Haltung ab, die im Letzten dann nicht mehr stimmt? Grenzen weiten. Das ist jetzt der zweite Gedanke, Grenzen weiten. Und jetzt kommt das, wo die Frage gewissermaßen ins Schleudern kommt und zugleich unter dem Soll ersticken. Ist wahrscheinlich heute früh in einer anderen Weise behandelt worden. Ich möchte Ihnen aber das mal etwas grundsätzlicher noch zeigen. Grenzen weiten und zugleich unter dem Soll ersticken. Ist es jetzt gleichgültig, ob der Lehrer das Soll setzt oder ob ich selber mir eine solche Marge gegeben habe? Auf jeden Fall beginnt jetzt etwas zu lasten, und das schauen wir uns mal noch mal genauer an. Zunächst mal bei den persönlichen Grenzen. Leben kann gesteigert werden, das haben wir gerade gesagt. Bei Aristoteles heißt das Orexis. Orexis ist ein großartiges Verhalten des Menschen. Orexis heißt drängen, Zielvorstellungen haben, Pfeile spitzen und dann auch abschießen wollen. Ja, also nicht lahm im Sessel hängen und das Leben so an sich vorbei fluten lassen, was übrigens für die europäische Lebensgewohnheit heute ziemlich bestimmend ist. Der Durchschnittseuropäer sieht 4 Stunden im Tag Fernsehen, das heißt, er hängt irgendwo drin und schaut sich anderer Leute Leben an. Das ist es nicht, das ist nicht Orexis. Orexis heißt, ich lebe, ja, und ich habe auch sehr genaue Vorstellungen davon. Das heißt, es gibt schon sowas wie eine seelische Herzverfettung, dafür wollen wir nicht reden. Nicht nur 4 Stunden Fernsehen, apropos, sondern 8 Stunden Schlaf. Damit haben wir 12 Stunden, das ist der halbe Tag, an dem wir eigentlich nicht unterwegs sind. Sie können es genau umsetzen, es ist das halbe Leben. Wir sind nicht unterwegs, ja? Wir haben nicht Orexis. Deswegen spreche ich jetzt nochmal ganz deutlich für die Orexis, für etwas, was uns zieht, ja. Aber nun, Talente wollen herausgefordert werden. Und jetzt kommt das, was sozusagen im Perfektionismus eine Neigung gewinnt oder eine Richtung gewinnt, die wir jetzt mal wittern müssen. Also Leistungsdruck. Die Norm wird zum Sollen. Ist per se auch noch nicht schlimm. Wer mit anderen Menschen zu tun hat, muss ein Sollen setzen. Das muss man auch als Lehrer machen, das ist selbstverständlich. Aber Sollen ist nicht nur in der Bankensprache schon mit Schuld verwandt. Wenn Sie ein Soll auf Ihrem Konto haben, ist es nicht sehr gut. Das heißt, im Perfektionismus sitzt etwas im Nacken, das mögliche schuldig bleiben. Und dann treibt das ja auch vorwärts. Also man muss das Soll jetzt dann in der Tat erstmal löschen. Und daraus entsteht etwas wie eine Zwangssituation. Auch das gehört nochmal zum Leben. Ich möchte aber zeigen, wo es so bedrängend wird, dass es dann nicht mehr geht. Also dass diese Zwangssituation selber umkippt. Ich nenne das mal in der normalen europäischen Tradition einfach das Gesetz. Ja? Man kann vom Soll sprechen, man kann aber von das Gesetz auch, von dem Gesetz auch sprechen. Gesetz heißt hunderte von Geboten, Verboten, ein großes Bruttosozialprodukt an Leistung, an dem, was uns aufgetragen ist. Es gibt auch ein großes religiöses Bruttosozialprodukt, auch das ist da. Paulus, der aus der Tora kam, wusste, das schreibt er nämlich im Römerbrief, gerade für den Gewissenhaften ist das, was er soll, eine unglaubliche Bedrängnis. Für die anderen ist es gleichgültig, ja. Wer nicht gewissenhaft ist, schert sich sowieso nicht drum. Aber gerade der interessiert ist an der Erfüllung des Gesetzes, kommt in ein großes Dilemma. Alles einhalten ist fast unmöglich. Genau genommen müssen wir sagen, es ist unmöglich. Es gibt gerade, ich bleibe nochmal bei dieser Paulus-Geschichte, es gibt in der jüdischen Tradition 365 Gesetze, die man am Tag halten muss. Ja? Also wenn man das mal auf Minuten umrechnet, ist klar, alle 4 Minuten ein neues Gesetz. Das heißt, man schafft 364 Gesetze, ja, mit großer Atemnot. Und am Abend ist das 365. noch nicht geschafft. So. Das heißt, das Sollen hat nicht... Also es gewinnt nicht, man gewinnt nicht. Man gewinnt nicht den Wettlauf, man gewinnt es nicht. Und das heißt, vor lauter Gesetzesbäumen sieht man dann den Wald des lebendigen Tuns nicht mehr. Nehmen wir an, man würde sogar 365 Gesetze halten, dann wäre das Tun immer noch nicht frei. Warum? Weil es eben von anderen angeschoben ist. Es ist immer noch ein fremdes Tun. Ich habe es dann zwar eingelöst, aber es ist nicht mein Tun gewesen. Ist das klar? Also deutlich? Kafka noch mal lesen, bitte, das Gesetz. Da ist es nämlich genau drin. Also das Gesetz setzt uns immer ins Unrecht. Jeder ist schuldig. Warum? Nicht, weil wir es definitiv brechen, aber weil wir es nicht wirklich halten können. Wir kommen nicht wirklich an das Geforderte heran. Ich darf das gerade bei Römer 7,7 lesen. Das ist ein psychologischer Text. Also Paulus ist an sich unglaublich interessant, weil er aus dieser Erfahrung des Überfordernden kommt. Kann das gleich nochmal deutlicher machen. Paulus schreibt dann, ich habe die Schuld nur kennengelernt durch das Gesetz. Ohne Gesetz war die Schuld tot. Wo kein Gesetz ist, gibt es kein Einhalten. Das ist ganz einfach. Als aber das Gesetz gekommen war, lebte die Sünde auf. Also ich verwende jetzt Sünde und Schuld mal gleichzeitig. Und Paulus hat ja, also jetzt als einer der ersten modernen Menschen, die wir also von ihren Selbstaussagen her kennen, hat ja versucht, durch Selbstbezwingung und Disziplin damit fertig zu werden. Das heißt, immer noch mehr zu tun, immer noch mehr reinzudrücken. Er zwingt das schon nieder auf eine Zeit lang. Das können wir aus seinen anderen, er hat ja auch eine kleine Autobiografie immer wieder versucht. Er zwingt dieses Böse oder Widerständige immer wieder nieder, aber es wird damit immer tückischer und Paulus kommt ja auch in eine ausweglose Not. Ja? Das kann man abnehmen. Es gibt fast ein Psychogramm von ihm. Also gerade dieser Druck, etwas tun zu müssen, was ihm wesentlich nicht gelingt, dann wird das Leben frohn, eine Frohn. Also ich stehe beständig unter etwas, was mir von anderer Seite zukommt. Und dann kommt es zu einem solchen dunklen Charakter des Daseins, in dem das Ganze im Grunde genommen unter einem Diktat steht, das mir nicht mehr zugänglich ist. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Diktat. Ich kann nur immer schauen, dass ich nachkomme. Also ich brauche das nicht ausführen. Die Verfangenheit wird tiefer. Auch die Selbstbestrafung wird tiefer. Paulus hat dann eine Lösung gehabt, mit der beschäftigen wir uns im Moment nicht. Ich möchte dann auch eine Lösung noch vorschlagen. Aber Paulus hat dann einen Einbruch gebraucht, um daraus wirklich herauszukommen. Das ist dieser Blitzschlag vor Damaskus, auf den ich jetzt nicht eingehe. Aber sozusagen dieses, was für uns jetzt anthropologisch wichtig ist, ist, dass das die Form, in der wir leben, in der wir selbst uns ein Höherkommen, ein Weiterkommen, ein Aufstieg, ein Ausreizen nochmal unserer Kräfte auferlegen, was uns aber auch gesellschaftlich aufgelegt ist, etwas zu tun, ja, und eben nicht nur herumzuhängen. Das sind ganz positive Impulse, aber der Augenblick, wo sie sehr stark werden oder wo sie zu stark verdeutlicht werden, auch von anderer Seite, wo man sie selber noch nicht übernommen hat, aber dann versucht nachzujagen, dort werden solche Normierungen im letzten Ende ein Prokrustesbett. Ich möchte Ihnen den Mythos des Prokrustes kurz erzählen. Dort ist die Stadt Sinnbild des Gesetzes, die Stadt überhaupt. Ja. Auf dem Land bin ich relativ vereinzelt, kann ich leben nicht ganz, wie ich will, aber ich bin nicht in diesem... Also Stadt heißt ja Organisiertheit. Sie kennen das Prokrustesbett. Entweder wird man gestreckt oder abgeschlagen. Aber so wie ich bin, komme ich auf gar keinen Fall hinein. Ne? Mit anderen Worten, in der Stadt lebt nur der Durchschnitt. Das sind die Leute, die die Norm erfüllen. Genau, die Toten. Es ist alles abgehauen, was da stört. Alles, was zu mir sozusagen mich unterschiedlich macht, ist abgeschlagen. Zerstückelung nach der Norm. Das ist das Problem. Also ich lebe nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe so, wie ich sein soll. Na, das ist, glaube ich, jetzt wirklich verstanden. In der chassidischen Überlieferung, das heißt jetzt nochmal in der jüdischen, gibt es genau denselben Tisch. Der hat aber jetzt eine ganz klein andere Wende. Der steht vor Sodom und Gomorra, interessanterweise. Auch da wird Maß gemessen, auch da wird zerstückelt oder angehängt oder gestreckt. Es sind interessanterweise die Städte der Unzucht. Aber Unzucht heißt hier bitte nicht Schamlosigkeit. Das ist nur die enge, also jetzt auch sexuelle Bedeutung. Sondern Unzucht heißt im treffenderen Sinne, viel treffender. Nicht einfach in Sexualibus, sondern heißt einfach Entfremdung, Zwang zur Aufgabe des eigenen, Überstülpen eines fremden Willens, Vergewaltigung meiner Personalität. Ich muss etwas tun, es wird gar nicht hinterfragt, warum, aber ich muss in diesen Tunnel hinein. Und in dem Sinne ist es fast gleichgültig, ob die Normierung nun von anderen ausgeht. Es ist sozusagen eine Unzucht im Sinne einer, nicht nur einer Überforderung, sondern eines Hineinpressens in eine Gestalt, die mir nicht zu eigen ist. Und ob das jetzt andere tun oder ob ich mich anderen beuge, ist zunächst mal nicht mal das Entscheidende. Und ich komme in eine Normierung, eine Form, das ist nicht mehr Fassung, sondern es ist Druck. Ich komme in etwas hinein, was Druck macht. Der dritte Gedanke, jetzt kommen wir direkt zum Perfektionismus. Und ich habe das überschrieben mit Karikatur des Lebendigen. Und warum? Ich wiederhole nochmal, das Lebendige selber braucht immer hat immer Orexis, hat immer Drängen, hat immer, also zu Hause bleiben macht echt keinen großen Spaß. Muss schon hinaus, muss weitergehen. Aber trotzdem, im Perfektionismus steckt jetzt noch eine Karikatur dieser Orexis. Ich mache sie mal sehr deutlich. Man könnte, und es gibt Phasen im Leben, wo man das auch sehr intensiv in der Versuchung steht, kann mich an mich selber erinnern, einen Masterplan für sich selber entwerfen. Im Alter von 20 Jahren war das etwa. Am Abschluss stehen, ja erstmal nach 3 Jahren Promotion, danach Karriere, ein bestimmter Beruf, alles in 3- und 5-Jahresplänen, ja. Und das wird auch überprüft. Danach kommen die Titel, die Ehrungen. Sehr viel später kommt die Pension, also auch natürlich eine gute Pension. Danach kommt endlich Leben, interessanterweise. Bis dahin strebt man, ja, immer eine Etage weiter. Dann kann man endlich leben und endlich genießen. Allerdings natürlich nicht eingerechnet die Maßgabe schwindender Kräfte, aber immerhin, es gibt noch so am Schluss noch 20 Jahre, wo man das kann. Ich darf den jüdischen Witz erzählen, wann beginnt das Leben? Wenn die Kinder aus dem Haus sind, die Frau gestorben und der Hund weggelaufen. Hier kommt was zum Ausdruck. Das heißt, ich möchte das sogar noch verschärfen. Am Ende, und das ist ein konkreter Entwurf, könnte auch die Euthanasie stehen. Das ist ein konkreter, am Horizont der europäischen Ethik stehender Moment, ein Bilanztod. Es geht mir nicht einfach total schlecht, das ist nicht der Fall, das Dasein ist relativ schmerzfrei, aber in der Prüfung, alles bis dahin Erreichten, kann ich nach eigenem Entschluss auch sagen, es war genug. Also lebenssatt und mehr will ich jetzt auch gar nicht. Und diese euthanasische Form, also ich plane dann bis dahin, wo ich dann auch sage, es ist nichts weiter mehr durchzuziehen, jetzt ist auch dann Feierabend, sozialverträglich, jawohl, Kinder sollen auch noch etwas haben von mir. Also in dem Sinne kann man sich denken, so eine Art Planung, die ist ja nicht im Wesentlichen noch nicht mal ganz unvernünftig, aber sie strukturiert das Leben im Sinne von solchen Abschnitten, die dann auch überprüfbar sind. Hegel nennt das antizipierende Denken und das zerstört das Leben und darum geht es mir jetzt. Das antizipierende Denken und das zerstört das Leben. Jede Antizipation hat eine ganz große Wunde. Das heißt, man kann sich eigentlich fast schon das Leben sparen, weil man das ja schon im Wesentlichen vorentwickelt hat. Die Perfektion steht in dieser Antizipation. Perfekt ist in der Grammatik das Abgeschlossene. Man darf das gar nicht mit vollkommen übersetzen, sondern perficere heißt etwas durchziehen, durchmachen, beenden. Perfekt ist das Abgeschlossene und ich habe jetzt schon abgeschlossen, dass ich in 3 Jahren meine Promotion hingelegt habe und dann geht es wieder weiter. Ich habe sie nicht faktisch abgeschlossen, aber ich habe sie in der Planung bereits. Damit bin ich im Vergangenen. Noch bevor ich in der Zukunft bin, habe ich das Ganze schon in gewissem Sinne hinter mir. Ich komme gleich auf das Zeitverhältnis. Das ist nämlich der eigentliche springende Punkt. Das heißt, die Gefahr, die wir alle haben, weil wir unsicher sind. Wir sind das ist natürlich der Punkt, wir sind unsicher, geängstet, deswegen müssen wir mit etwas fertig werden. Wir stehen in Herausforderungen, die wir nicht einfach bezwingen, sondern die man natürlich in den Griff bekommen muss. Deswegen erledigen wir etwas und das hat immer Doppelbedeutung. In den Griff bekommen, fertig werden, erledigen, heißt in gewissem Sinne doppelt. Ich schaffe etwas, aber ich habe es auch gleichzeitig dann hinter mir. In dem Sinne liegt die Betonung auf dem Beendeten. In der Planung plane ich so, dass ich etwas dann auch beenden kann. Es gibt Kalender, in denen sämtliche Termine eingetragen sind, die ich in einem Jahr auch schon wieder habe. Also ich spreche jetzt im Plurale. Und wenn es vorbei ist, kann ich sie abhaken. Es ist ein großes Gefühl. Stimmt wirklich, ja. Ich habe es vor 3 Monaten schon geplant, jetzt kann ich es endlich abhaken, damit es verschwunden ist. Es ist übrigens dann auch meistens vergessen. Es ist hinter mir. Aber Leben hat man nicht hinter sich. Das ist das Problem. Sondern Leben hat man in sich. Das Langweilige daran ist, und jetzt komme ich zu der Zusammenschluss dieser Überlegungen, das Leben ist in der eigenen oder fremden Planung jetzt schon im Griff. Und das heißt jetzt in der Konsequenz, ich treffe dann in dem, was ich durchführe, nur noch auf das, was ich selber gemacht habe. Das heißt, ich schalte möglichst weg, was in der Planung nicht da ist. Ja, ich eliminiere alle Widerstände oder ich versuche eben geradeaus durchzugehen und was in der Planung nicht enthalten ist, versuche ich wegzulegen. Also Perfektion gelingt ja nur, wenn ich alle Störfaktoren wesentlich wegschalte. Einverstanden, also Sie schauen alle so erstaunt. Es gibt einen schönen Ausdruck aus der Husserl-Schule, also jetzt nochmal Philosophie, weil das natürlich eine sehr intensive Form des Denkens war. Husserl nennt das eine leere Iteration. Also wer Latein kennt, iterum heißt noch einmal. Leere Iteration. Also ich habe heute geplant, was ich in einem halben Jahr tue. Und dann kommt es tatsächlich und dann mache ich es nochmal. Ich habe es aber vorweg schon gedacht gehabt und jetzt führe ich es halt nochmal durch. Ne, so. Also eine leere Iteration. Es kommt nicht wirklich was Neues, sondern ich bestätige das nochmal. Sartre hat dazu gesagt, unablässig erschaffe ich mich. Ich muss das auch hören, das ist auch ein autonomer Gedanke. Unablässig erschaffe ich mich. Ich bin mein Geber an mich selber. Und ich bin die Gabe an mich selber. An sich toll, ja, sowas muss man formulieren können. Aber hören Sie das Tautologische drin? Hört man das Tote drin? Ja? Verstehen Sie, es gibt nichts, was mich aus meiner Selbstverwaltung noch reißen könnte. Es gibt nichts, was mich irritieren kann, sondern ich bin wie ein Brunnen, der das Wasser beständig am Fließen hält. Und um das noch mit einem anderen Namen zu vertiefen, in Nietzsches Zarathustra hat Nietzsche einen Menschen geschaffen, also den Zarathustra ist nicht der Übermensch, aber der Vorläufer, der das schon mal ausprobiert, der beständig das Licht erzeugt, das ihm selber leuchtet. Das Licht kommt nicht woanders, wo es kommt aus ihm. Die Quellen sprudeln in ihm, er hält das Rad am Rollen, also da kommen die ganz großen Metaphern. Und in dem Sinne fließt niemals etwas zu. Das ist alles schon sozusagen in meiner Potenz. Und wenn ich die ausreize, irritiert mich auch nichts mehr, was möglicherweise störend von außen. Das kann ich sofort wieder eliminieren. Ich bin mein eigenes Licht. Grandios, ich bin der Geber, ich bin die Gabe, ich bin der Vollzug. Also ich bin, Sie können ja fast den Gottesnamen drin hören, nicht wahr? Ich, mein Leben. Also eine Form von, ja, man kann Angst darin hören, das ist zweifellos, da ist auch Angst, denn alles, was fremd kommen könnte, könnte ja möglicherweise mich infizieren. Aber der Augenblick, wo ich meine Gabe bin, mein Geber, meine einzige Adresse, die ich habe, um mich am Leben zu halten, das genau, Hegel würde das auch nennen, fantastischer Ausdruck, eine Unzucht mit sich selbst. Unglaublich präzise. Also Philosophie hat bitte nichts mit Abstraktionen zu tun, das ist auch manchmal nötig. Aber Philosophie hat eigentlich die Notwendigkeit, solche Dinge zu differenzieren, die wir so im Alltagsverständnis eher verschleifen. Also eine Unzucht mit sich selbst, beständig mit mir beschäftigt. Und zwar eben darum, also eigentlich ist die Absicht, ein richtiges, pralles Leben zu führen. Eigentlich will ich ein pralles Leben führen, ja, statt des üblichen Halbtodes. Ich will auch an anderen vorbeiziehen, selbstverständlich. Aber das pralle Leben ist dann merkwürdigerweise immer nur das, was ich mir selber wieder zuspreche, ja. Es kommt wenig von außen. Und wenn es kommt, dann nur, weil ich es zulasse. Also ich bin immer die Dominante. Ich stehe immer als Kapitän auf dem Schiff, ja. Ich komme nie runter von diesem Posten. Vierter Gedanke jetzt, zweierlei Zukunft. Jetzt gehe ich mal auf den Zeitbegriff ein, bevor wir das noch runden. Der Zeitbegriff. Zukunft heißt ja Zeit und Perfektionismus muss ja sozusagen in der Zeit etwas vorweggreifen, um es dann auch wirklich sichern zu können. Zweierlei Zeitbegriff. Und ich leite damit ein, ich verweise nochmal auf Nietzsche, der ja unter diesem Zwang auch stand, sich selber zu erfinden, selber zu halten. Das Problem ist, dass es dann etwas, man muss auch an der Zukunft etwas abdichten. Ja? Zukunft ist eine undichte Stelle, an der ja was kommen könnte, was ich nicht genau sehe und was ich auch nicht genau will. Ne? Also Zukunft ist eigentlich eine gefährliche Position. Die Vergangenheit nicht, die Gegenwart habe ich möglicherweise auch im Griff, aber zukünftig kommt was, was ich nicht kenne. Und insofern muss ich Zukunft verändern, damit sie anders wird. Es gibt zwei Weisen von Zukunft. Ich nenne sie erstmal lateinisch, aber in allen romanischen Sprachen ist es dasselbe und im Deutschen gibt es das auch, aber das hört man nicht so schnell. Es gibt eine Zukunft, die läuft einfach automatisch ab. Ne? Morgen, dann übermorgen, dann überübermorgen und so weiter. Also es ist einfach das ist sozusagen die automatisch und mechanisch ablaufende Zeit. Die heißt Futur, das Futurum. Aber es gibt einen zweiten Zeitbegriff, der ist ganz anders, viel intensiver und auch viel in diesem Sinne gefährlicher. Und im Lateinischen heißt er Adventus. Adventus ist die Zeit, die von übermorgen heute auf mich zuläuft. Es geschieht mir nichts morgen, was nicht heute schon vorbereitet ist. Es kommt nicht eine gleichgültige Zukunft, also irgendwas verlängert sich eben immer wieder, sondern es läuft schon heute auf etwas zu, auf mich zu, was ich morgen erst richtig sehe. Ne? Okay, Sie sind nicht begeistert, ich sehe das, aber ich mache es Ihnen klar. Von Adventus leitet sich Aventüre ab, das Abenteuer. Und das ist das Abenteuer des Lebens. Futur ist kein Abenteuer. Futur kann ich, das jetzt kommt der Punkt, im Perfektionismus versuche ich Zeit als Futur. Ja? Also ich habe 3 Jahre vor mir, nochmal das schöne Beispiel, in 3 Jahren will ich eine Promotion machen, das heißt, ich gliedere jetzt meinen Stoff, ich verteile den auf die Monate und dazwischen kommt eigentlich auch nichts, also ich erwarte auch nicht, dass was kommt. Selbst wenn jemand sterben würde, würde ich die Beerdigung rasch mit abfertigen und so, aber ich bin sozusagen auf der Spur. Ich bin auf der Spur und damit habe ich dann auch eine von mir auszuschöpfende Zeit und die steht in meiner Gewalt. Adventus ist das Problem. Adventus heißt, es kommt etwas auf mich zu, was ich heute nicht sehe. Und das kann ich auch nicht abdichten. Also nochmal, das Abenteuer, das deutsche Wort Abenteuer heißt so. Und das deutsche Wort für Zukunft heißt das ganz genauso. Zukunft heißt, es kommt etwas auf mich zu. Und die auf mich zukommende Zeit ist das Eigentliche, was ich nicht planen kann. Also wo etwas schlummert gewissermaßen, wo etwas sich entfaltet, wo etwas Unvorhersehbares auch kommen kann, von dem ich heute nicht weiß, wie ich es bestehen kann. Sie birgt das Überraschende. Im Perfektionismus denken wir in Programmen und Plänen, in einer Systematik der Zeit. Die Zeit wird uns unterworfen gewissermaßen. Wir versuchen sie zu bauen. Und im Raum dieser Zeit wird die Frucht selber erarbeitet. Mit jener harten Mühe, die aller Entsagung eignet. Entsagung ist kein Zeichen einer großen Askese, sondern einer harten Mühe, die allem Nicht-Schöpferischen eignet. Also ich zwinge mir das ab, ich setze mir immer wieder. Also die Ermüdungsmomente werden wesentlich auch wieder bezwungen. Das ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Also das Widerspenstige gewinnt dann auch den Charakter dessen, was ich überwinden muss. Und ich überwinde es immer wieder, es kommt dann wieder neu, aber ich überwinde es immer wieder. Also ich beginne jetzt zu kämpfen. Ich beginne zu kämpfen mit etwas und setze letzten Endes möglicherweise meinen Plan auch durch. Der Perfektionist berechnet die Zukunft und organisiert sie. Übrigens in der Regel sogar hervorragend. Es gibt Kulturen, die das ganz hervorragend können. Also die europäische gehört sicher dazu. Es gibt andere Weltgegenden, die das gar nicht können. Es ist auch peinlich, wenn man da lebt, weil man da gerade dann da ist es wirklich schwer, selbst eine Busabfahrtszeit herauszubekommen. Also ich spreche nicht prinzipiell dagegen, sondern will nur sagen, es gibt auch Mentalitäten, in denen aber im Grunde genommen nur noch Futur existiert. Also nur noch dieses von mir aus Vorgesehene. Aber wo Zukunft nur durch Machen oder Abschaffen festgelegt wird, ist sie nicht mehr zukünftig. Ich habe in einer Lebenswelt gelebt nach der Wende, nämlich in den deutschen neuen Bundesländern, also in Sachsen genau genommen. Dort gab es eine Zukunft, die durch Machen hergestellt war. Dort waren die 5-Jahrespläne. Das unglaublich Interessante ist, dass sie nie eingehalten werden konnten. Warum? Weil entweder der Westen schuld war oder das Wetter oder andere Dinge. Aber es gab dann sofort in der Korrektur neue Jahrespläne, in denen sowohl der Westen berücksichtigt, als auch das Wetter berücksichtigt war, als auch die Kartoffel Kartoffelaussaat versetzt wurde und so weiter, verstehen Sie? Also man hat dann sozusagen beständig wieder korrigiert und nach kaum war das zerschellt, kam sofort der nächste Fünfjahresplan, der natürlich auch nicht wieder ging. Ja. Aber dieser Wille, dieses unglaubliche Bewusstsein, im Grunde genommen, also mit harter Mühe, mit großer Anstrengung, auch mit Appell an den Idealismus, etwas zu leisten, was dann leider eben auch nicht wieder gelang. Bloch hat das gemacht. Bloch hat das einmal ganz groß auf den Punkt gebracht, Bloch als Atheist. Für Bloch war der Kommunismus die durch Machen hergestellte Zukunft. Überlegen Sie mal den Ausdruck. Die durch Machen hergestellte Zukunft. Wir haben alles überschaut. Ja? Also wenn die fünf Jahrespläne misslangen, war es ja immer eine Sabotage von irgendwelchen Feinden. Das war klar. Auch das Wetter war Feind. Ja. Aber es war nie der Fehler derer, die das berechnet hatten. Und Bloch sagt nun, Bloch hat nun den Ausdruck Zukunft interpretiert. Von vorne kommt niemand auf uns zu, sagt Bloch wörtlich. Von vorne kommt niemand auf uns zu. In der Zukunft wartet niemand auf uns. Toll, wenn man das mal genau hört. Dann geht es weiter. Ein Hohlraum, der durch willentliche Planarbeit aufgefüllt werden kann, das ist Zukunft. Stellen Sie sich vor, ein Hohlraum, der durch willentliche Planarbeit aufgefüllt werden kann, ganz entfernt, das ist jetzt mein Gedanke, vom Denken ungeschuldeter Fruchtbarkeit, die außerhalb aller Planung liegt. Ja, haben Sie die Alternative? Ein Hohlraum. Und jetzt ist die Frage, ist Zukunft ein Hohlraum, in den ich meinen Willen hineingieße, zwinge? Oder, ja, jetzt wäre die Frage, gibt es eine andere Möglichkeit, Zukunft zu denken, Zukunft zu leben? Ich gehe in eine Urerzählung. Aus den Urerzählungen wird ja häufig deutlich, also mehr als aus Sätzen, die wir drauflegen, auf eine Urerzählung, in der eine solche Versklavungserfahrung durch Hohlraum, in den man hineingestoßen wird, deutlich wird. Und zwar die größte Versklavungserfahrung, die unsere Kultur überhaupt kennt. Sie gibt mir ein Wort, das heute eine Nation kennzeichnet, das heißt nämlich Ägypten. Aber ich bitte jetzt nicht das klassische Ägypten, also das heutige Ägypten damit zu assoziieren, sondern Ägypten ist sozusagen jenes Wort, das in der klassischen biblischen Überlieferung für Fronarbeit überhaupt steht. Und da würde ich Ihnen gerne etwas zeigen, weil sich damit auch der Gedanke festmacht, kann es eine andere Zukunft geben, als diejenige, in die wir in die Fron hineingetrieben werden. Programmierung auf Arbeit. Der hebräische Ausdruck für Ägypten heißt übrigens Mitzrayim. Dort steckt der Ausdruck Zar, also die Silbe Zar, Z-A-R, Mitzrayim. Und Zar heißt Form. Es ist das Land der Form. Steckt übrigens auch im Wort Nazareth, interessanterweise. Also der Ort, in dem Gott in Form gebracht wurde. Also Form heißt hier aber negativ, bitte. Form ist dasjenige, was mir von außen gewissermaßen eine Panzerung gibt, also etwas, was mich abschottet, auch zwingt, da drin zu verharren. Also Mitzrayim ist das Land der Fron. Und dort gibt es eine Legende, die dann weiter erzählt wurde. Dort musste ja jeder arbeiten, auch die schwangeren Frauen auf dem Feld mussten da arbeiten. Und wenn die Geburt kam, wurde das Kind auf dem Feld geboren. Und Kinder sind Zukunft, die man nicht brauchen kann, das ist eindeutig. Die irritieren. Ja? Es wird der Arbeitsprozess unterbrochen. Und die Legende sagt, sie wurden sofort als Lehm für die Ziegel mit eingestampft. Die Ziegel waren besonders haltbar, also gleich mitverarbeitet. Eine Legende, ja. Aber die Legende drückt Unglaubliches aus. Sozusagen kein Zulassen von Selbstsein, kein Zulassen von Freiheitsraum, kein Zulassen von Zukunft, nun wörtlich für die Kinder auch. Das gibt es einfach nicht aus. Das ist sozusagen die ägyptische Erfahrung Israels. Und jetzt ist die Frage, und an der Stelle werden wir langsam umschalten müssen, es ist eine apneumatische Zukunft. Es ist eine Zukunft, in der kein Pneuma mehr kommt. Pneuma ist, ich habe es nochmal gesagt, ist der Geist. Bitte Geist nicht mit Abitur verwechseln. Das ist was ganz anderes. Ist meistens nicht mal, also weithin gar nicht deckungsgleich. Ja? Oder Matura heißt es bei Ihnen. Geist ist etwas ganz anderes. Geist ist eine Möglichkeit, nicht nur eines Bezuges, also geistige Vollzüge sind ja immer Bezüge auf, sondern auch Empfangen von. Also Geist heißt wahrnehmen, aufnehmen, sich selber einverleiben. Ja? Also etwas empfangen und zurückgeben. Also Geist ist eine Bezugsform. In dem Sinne ist aber diese Zukunft, die hier über diese ägyptische Erfahrung berichtet wird, apneumatisch. Da kommt nichts als ein beständiges sich zu Ende rackern und so weiter. In diesem Sinne ist nun die Frage, wie sich aus dieser Erfahrung eine andere Erfahrung abhebt. Und das ist das, was ich jetzt Ihnen zusammenfassend sagen will. Ich setze aber noch etwas, jetzt kommt die Vollkommenheit. Ich setze aber noch was voraus. In einem Dasein, in dem alles, was kommt, vorgeplant, geregelt, Fehlerquellen möglichst ausgeschaltet sind, heißt es übrigens auch, dass es dort zu, vorhin schon gesagt, Eruptionen kommt, sogar zwangsläufig zu Eruptionen kommt, in denen irgendwann einmal dieses Gerüst auch durchbrochen wird. Eruptionen sind aber immer gefährlich, weil sie natürlich per se auch nicht maßhaltig sind. Und ich greife nochmal auf ein antikes Beispiel zurück, wie das sogar kultiviert wurde, dass also in einem Dasein, in dem ganz deutlich befriedete und voraussehbare Abläufe geschahen, kultisch gesehen immer neue Explosionsmöglichkeiten gegeben wurden, damit das nicht zu langweilig, auch nicht zu stark jetzt bedrückend würde. In Griechenland hat man zum Beispiel alle zwei Winter, also in der kalten Jahreszeit, ein kultisches Ausbrechen aus den klassischen, auch Familienbeziehungen gehabt, durch orgiastischen Sex. Die berühmten Menaden. Ich tippe jetzt was an, ich sehe schon, dass da gar keine Reaktion kommt, aber dann sage ich es Ihnen kurz. Ganz normale Familienmütter, Großmütter, sind im Winter, ich kann es Ihnen sagen, im Mantel der Nacht beim Flackerschein düsterer Fackeln, zum Getöse kreischender Becken, donnernder Pauken und jauchzender Flöten, im rasenden Rundreigen durch die wilden Wälder und öden Berghalten geeilt, schauen Sie es nach, Stichwort Menade, Fuchspelze um die Schultern, übrigens erstarrte Schlangen, die also im Winter nicht beweglich waren, Hörner auf dem Haupte, Schlangen und Dolche schwingend, Rauschtränke genießend. Das hat 14 Tage gedauert, länger haben die das gar nicht ausgehalten, da schläft man nicht, man rast durch die Welt, das ist ein eruptiver Punkt. Also Sie müssen sich jetzt nochmal Frauen vorstellen, ja? Also keine Männer-Sache, sondern Frauen, also ganz normale Familienfrauen, die jetzt diese Eruption kultisch feiern und dann übrigens jeden Mann, der zufällig unterwegs ist, das ist eine unglaublich gefährliche Zeit, tatsächlich vergewaltigen, auch töten teilweise, völlig im Trance, völlig abwesend. Das ist nämlich eine Vereinigung mit dem thrakischen Gott Dionysos. Das ist einfach ein Dionysos-Fest. Ne? Also das geht über Blut, über Sexualität, über Ekstase, über Selbstverlust. Nach 14 Tagen werden diese Frauen nach Hause gebracht. Dann beginnt das, was immer ist. Und dann ist 2 Jahre auch wieder Feierabend, nicht wahr? Also vielleicht ist das deutlich, dass in dem Sinne eines, also die Antike kennt hier sozusagen auch Ventile. Also ein Dasein, das normalerweise nie im Ausbruch lebt, immer in diesem, also in dieser Pflichten, im Pflichtenkorsett, das eine Frau damals auch sehr stark hat. Aber dann kommt kultisch plötzlich eine solche Eruption. Wir könnten nachdenken, wie weit unsere Kultur pflegt das auch, aber ich will das jetzt nicht präjudizieren, da könnte man noch drüber reden. Und die Frage ist, und damit leite ich jetzt zum Thema Vollkommenheit über, entlastet ein solcher Ausbruch, selbst wenn er da wäre, wirklich von dem ansonsten geregelten und verplanten Dasein, gibt es uns wirklich Zeit, also nicht nur Futur, damit ich eh schon weiß, wo ich in 3 Wochen bin, sondern wo gibt es jetzt etwas, was mich aus diesem Sollen, dem Geplanten, dem Berechneten herausholt? Selbst wenn schon der Ausbruch auch geplant ist, das müssen Sie auch überlegen. Auch der Ausbruch ist geplant, ja? Es gibt totalitäre Systeme, in denen auch die Entfesselung noch schon mitgedacht ist. Ja, Vollkommenheit. Jetzt komme ich zu meiner Rundung. Vollkommenheit. Das Vollkommene kommt voll auf uns zu. Deutsche Sprache. Das Vollkommene kommt. Ich mache es nicht, ich hole es mir auch nicht, ich bestelle es auch nicht, ich lasse es auch nicht liefern. Es kommt auf mich zu. Und jetzt sind wir genau in diesem Begriff der zweiten Zeit. Es gibt ein zweites Verhältnis zum Dasein. Es enthält nämlich mehr als das, was ich beabsichtigt habe. Aber es ist die Frage, wo kann ich das zulassen oder wie kommt das herein? Ich zeige mal eine Parallele. Der Unterschied von geplanter Zeit und auf mich voll zukommender Zeit ist analog dem Unterschied von Preis und Gabe. Im Schneewittchen will der Königssohn den Sarg des schönen Mädchens haben, um jeden denkbaren Preis zahlen. Die Zwerge wehren ab, wir geben ihn nicht um alles Gold der Welt. Wenn Sie sich erinnern, möglicherweise, dann bittet der Königssohn, so schenkt ihn mir, denn ich kann sonst nicht leben. Und was er nicht für Gold haben konnte, erhält er umsonst. Guardini, das tiefste Beste kann man überhaupt nicht machen. Es wird. Gott schafft es und die Natur, seine Magd. Dem muss man Zeit lassen, Raum geben. Das ist jetzt genau Avenir. Man muss es herankommen lassen. Auch das heißt warten können. Und jetzt ist die Frage, was kann kommen oder was können wir überhaupt denken, was hier kommt? Man muss eine kleine Warnung noch einziehen. Also wenn man über so etwas redet, auch über das, was umsonst kommt oder gratis kommt oder überraschend kommt, nicht wahr? Es ähnelt ein bisschen dem Goldmacher-Rezept. Es gelingt ja nur dann, wenn man nicht an einen weißen Bären denkt. Verstehen Sie, wenn Sie jetzt nach Hause gehen und sagen, ich lasse Zukunft auf mich herankommen, schon richtig, ja. Deswegen muss es immer noch nicht gewinnen, weil Sie dürfen ja nicht an den weißen Bären denken, sonst passiert es eben auch wieder nicht. Also das, was kommt, kommt auch nicht jetzt ungeplant, geplant, gratis. Auch das ist natürlich eine Schwierigkeit. Trotzdem wollen wir was mal andenken, damit man sieht, wie das in sich, sozusagen in sich auch möglich ist. Ja, ich gehe nochmal auf Mose zurück, also auf diese ägyptische Erfahrung. Im Kern dieser Erfahrung in Ägypten steht ja eine Stimme, interessanterweise. Die Stimme, die einfach sagt, ich bin da. Ja, Sie kennen den Ausdruck. Ich bitte, damit Sie jetzt richtig verstehen, ich weiß überhaupt nicht, was Sie glauben. Das spielt übrigens auch gar keine Rolle. Wir sind jetzt im Denken, ne? Also einfach mal nachvollziehen, was in einer solchen Erzählung prinzipiell mal formuliert worden ist. Also im Kern dieser frohen Erfahrung steht ein Busch, der brennt, und aus diesem Busch kommt eine Stimme und die sagt, ich bin da. Mehr sagt sie ja nicht. Unerwartet öffnet sich hier etwas, dem gerade die europäische Tradition nachdenkt, was da passiert. Völlig unerwartet, nicht angekündigt, im Gegenteil. Mose weiß überhaupt nicht, worum es sich handelt. Und zwar ein Sein, das bleibt. Es ist da, jetzt, hier und immer, von Anfang an. Und diese Erfahrung heißt jetzt, und darauf gehen wir zu, es gibt eine Wurzel von Freisein, es gibt einen unbedingten Anfang, es gibt etwas, was aus der verplanten Zeit herauszieht. Der Mann, der das hört, wurde selber aus dem Wasser gezogen. Wasser ist übrigens eine Metapher für Zeit, und zwar für die einfach verfließende, ne? Also diese abläufige. Dieser Mann ist aus dem Wasser gezogen, deswegen kann er andere aus dem Wasser ziehen. Das heißt, der Mann, der diese Stimme hört, ist eine Ursprungsstelle von Ausbruch, von Aufbruch, von Weggehen. Es kommt eine andere Intonation ins Dasein. Was kommt? Ich möchte nur ein winziges Detail aus dieser Geschichte nennen. Als später die Ägypter diesem Volk nachsetzen, das sich aufgemacht hat aus dieser verplanten Fronarbeit, heißt es dann, es springen die Räder von den Wagen, die sie verfolgen. Und mit dem Rad haben sie das, was dieses verplante Dasein angeht, ne? Beständig im Rollen, beständig vital, beständig schuften, beständig immer weiter, beständig. Ne? Aber plötzlich springen die Räder. Die Zeit kommt diesem Freisein nicht mehr nach. Es gibt eine Freiheit, die außerhalb dieser ungeheuerlichen Verplanung wartet. Und das ist die Bedingung für ein Leben. Ich möchte die Stimme noch mal präzisieren. Die Stimme sagt, ich bin da. Ja, also Yahweh noch einmal. Und diese Stimme ist allerdings von anderswo. Es ist nicht die Stimme des Moses, auch nicht eine reine Projektion, sondern es ist etwas ganz Fremdes, was einbricht. Und es ist ein Volk, das diesen Einbruch durchgedacht hat. Das Volk hat sich selber übrigens erstaunlicherweise so bezeichnet. Der Ausdruck Hebräer kommt von Ivri. Und Ivri sind diejenigen, die auf der anderen Seite wohnen. Also prinzipiell erstmal geologisch auf der anderen Seite des Flusses oder auf der anderen Seite des Berges. Aber die Selbstbezeichnung, die von der anderen Seite, das ist das, was jetzt über diese ägyptische Freiheitserfahrung auch gezeigt wird. Es gibt ein Dasein, in dem wir alle dieselben sind, alle dieselben Erfahrungen machen. Aber es gibt die andere Seite und da heißt es, da gibt es eine andere Form von Freiheit, eine andere Form von Dasein. Und wir denken jetzt am Schluss, Wir denken jetzt am Schluss diesem Punkt nach, denn aus dieser Erfahrung, ist etwas überflutend Großes entstanden. Also wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel sind die Nachkommen eines Begreifens, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Ihr seid an allem reich geworden, 1 Korinther 1,5. Also wie der Sand am Meer gibt es seit dieser Zeit etwas, was wir begriffen haben, was herauszieht aus diesem Rollen, aus dem Perfekten. Und jetzt ist die Frage, was kommt voll auf uns zu? Thema heißt Leistung und Gnade. Betrachtet man den schlammigen Tang, der trotz mühsamer Anstrengung im Netz von Tagen und Wochen hängen bleibt, könnte man sich einfach im Boot ausstrecken und liegen bleiben. Alltag. Das kann man als Lehrerin machen, als Vater und Mutter, als Sozialarbeiter, eigentlich als fast jeder, denn es hat gar keinen Zweck, sich in diese Schufterei zu begeben, wo ohnehin am Ende sehr wenig Effekt herauskommt. Und jetzt kommt genau nochmal ein Befehl, der das genau nochmal aufreißt. Das sind diese Urgeschichten, verstehen Sie, wo dieses umsonst Plagen, umsonst Mühen, umsonst 3 Jahre vorausdenken und es wird nichts. Es kommt ein Befehl, das Netz noch einmal auszuwerfen, obwohl man die ganze Nacht gefischt hat und es ist klar, dass die Fische am Tagesanbruch abtauchen, weil sie da eben nicht mehr da sind. Und man wirft das Fischnetz doch noch mal auf. Und was mit harter Arbeit nicht zu schaffen war, auch nicht mit Berufserfahrung, auch nicht mit Logik, wird nun nachgeworfen als Geschenk, als Überfluss. Welcher Regel folgt die Gnade? Fragezeichen. Das ist völlig unklar. Welcher Regel folgt das eigentlich genau? To start without hope, to proceed without success and not to look on the end, ist ein lebenskluger Rat. Viel kürzer heißt er, und trotzdem. Fang nochmal an ohne Hoffnung, mach weiter ohne Erfolg, schau nicht aufs Ende. Wovon ich jetzt spreche, ich muss nochmal sagen, ich möchte es gar nicht primär religiös intonieren, das ist immer schwierig, weil natürlich die Geschichte ist selbst natürlich eine biblische Geschichte, aber ich hoffe, Sie hören es jetzt auch mal anthropologisch. Ne? Das ist jetzt nicht eine Etage weniger, sondern es ist nochmal genau auf uns gemünzt. Es gibt ein großes Spiel, das wir nicht kennen, dessen Bedingungen wir nicht kennen, dass unsere Abwehr unterläuft, die Skepsis der Erfahrung und die Bitterkeit des Nutzlosen. Und das ist etwas, was bezeugt werden kann. Aus umsonst geschuftet wird umsonst geschenkt. Jetzt kann man sagen, das erfahre ich aber nicht. Ich habe es auch zuletzt vor 5 Jahren erfahren, hätte es zwischendrin viel mehr öfter gebraucht. Das ist kein Einwand. Es ist die Frage, ob wir das prinzipiell überhaupt erfahren wollen, können, zulassen. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, das wissen wir. Aber haben wir auch den Kopf offen dafür zu sagen, auf dieses Wort hin will ich mein Netz noch einmal senken? Ist es prinzipiell möglich zu sagen, dass, jetzt nochmal von dieser großen Tradition her gesprochen, dass von anderswo, von der anderen Seite des Flusses, von dem, wo meine Schufterei nicht mehr hinkommt, plötzlich etwas nachgeworfen wird. Gratis e con amore. Und ich weiß nicht, warum. Es gibt etwas, das kann nicht zielgerichtet erkämpft werden. Meine Übung und meine Zucht sind vielleicht schöne Vorbedingungen. Aber wenn es kommt, kommt es als reine Gabe und es kommt als unerzwingliche Freude. Ich behaupte das. Das kann man lesen. Es gibt Zeugnisse, die das sagen. Verstehen Sie? Deswegen muss man das ernst nehmen. Es ist ein wichtiger Kontext, dass von unserem Entwurf her, ich bin mein Geber, ich bin meine Gabe, ich bin das, was mir beständig zufließt, diese ganze Tautologie, etwas lähmend Langweiliges, etwas lähmend nicht mehr Funktionierendes. Und dann kommt von anderswoher eine Stimme, ein Befehl, eine Irritation vielleicht sogar. Etwas, bei dem ich möglicherweise nicht mal glaube. Und trotzdem setzt sich etwas ein, es setzt etwas ein, was nicht verstehbar ist. Es gelingt. Ich erinnere an einen anderen Fischzug und dann komme ich zu meiner Schlussbemerkung. Ein Fischzug. Ein Unbekannter steht am Ufer, bittet um Essen nach einem vergeblichen und auch verdrossenen Fischzug. Plötzlich ist auch hier das Netz voll, es will bersten. Das ist immer die Erfahrung, dass etwas bersten kann. worum ich unendlich lange gerungen habe, und es ist nichts drin gewesen als ein paar Erdnüsse, nicht wahr? Und plötzlich platzt das Ganze. An diesem Zeichen des Überflusses erkennt man das anderswo. Versteht ihr? An diesem Zeichen des Überflusses waren nicht schon einmal 12 Körbe mit Broten auch übrig geblieben. Ist immer so. Ist immer, immer diese Überlegung. Ist nicht einfach nur, dass wir von uns aus unser Äckerchen bestellen, sondern es kommt etwas, was Mühsal und Plackerei nicht schaffen kann, wird plötzlich nachgeworfen. Daraus kann ich keine Automatik machen, dann ist sie falsch. Dann kann ich die Automatik wieder planen, verstehen Sie? Dann kann ich natürlich sagen, also jetzt setze ich da drauf, ne? Also übermorgen. Ja, das geht nicht. Ich nenne das jetzt die gelöste Endlichkeit und das ist mein Schluss. Vollkommen werden gelingt nicht über Selbstentwurf. Geht gar nicht. Selbstentwurf ist langweilig. Ich denke im Übrigen gar nicht groß genug von mir, um das wirklich entwerfen zu können. Also wirklich, wenn ich Zutrauen hätte zu mir, müsste ich einen unglaublich großen Selbstentwurf machen, aber wie arbeite ich den dann wieder ab? Das ist auch wieder schwierig. Also mach mal so mediale, ja, so Medium. Also nicht ganz klein auch nicht, aber groß also auch nicht, bitte. Ne? Also so schön zufrieden, irgendwie mittendrin. Ja. Es gelingt aber auch nicht über einen unpersonalen Kreislauf gleichgültigen Ausgleichs. Indien denkt das im Karma. Ne? Also heute arbeite ich ein bisschen Karma an, morgen habe ich es ja wieder leider wieder etwas eingedünnt. Aber im Ganzen gibt es dann so eine karmische Existenz. Ja, das ist zu gleichgültig, es ist zu unpersonal. Es gelingt auch nicht über die Dämonenhilfe, Klammer auf Rausch und Ekstasen ins Bewusstlose, also diese Eruptionen, die mich dann aus dem Häuschen endlich bringen. Ich will ja gar nicht im Häuschen bleiben, ich will immer aus dem Häuschen kommen. Ja? Aber das ist dämonisch dann. Das hat dann diese tückische Seite, dass ich mich dann eigentlich verliere und nach dem Rausch dann peu à peu wieder zu mir komme. So, nicht wahr? Tiefer und anders gelingt es über eine Offenbarung eines Urlebendigen. Davon weiß die Welt seit Israel. Viele Religionen teilen die Analyse des Menschen. In der Analyse des Menschen sind die Religionen relativ gut miteinander vernetzt. Sie wissen vom Zerbrechlichen und Zerbrochenen nicht gelingen, alle. Aber wissen Sie wirklich vom Weg zum vollen Wiederfinden des Verlorenen? Ich meine, dass keine davon kühner ist als die Botschaft, ich sage es jetzt mal unverblümt, auch die Botschaft Christi. Das ist nicht überheblich gesagt. Auch unser Glaube ist schwach und es ist schandbar, wie wenig wir daraus machen. Also bitte, es ist nicht überheblich gemacht. Aber deswegen lohnt sich dennoch das Aufdecken der immer wieder entgleitenden Wahrheiten, dass es eine Stimme gibt, ein Anderswo, ein Nachgeworfenwerden, einen Unbekannten am Ufer, der mir nochmal nachwirft, was ich nicht haben konnte. Ein Geheimnis begreift man nicht. Wir haben uns das Geheimnis unserer Tradition nicht begriffen. Das muss auch gar nicht sein. Man wird aber darin heimisch, indem man sich darauf verlässt. Gott möchte Vollkommenheit schenken, überraschen und erfreuen den, der es nicht verdient. Ist das nicht toll? Hätten wir es verdient, wäre es ja auch wieder okay, nicht wahr? Es ist nicht verdient. Das ist es. Das ist das, was in dem Dornbusch ist, was in dem Aufbruch ist, was in dieser Erfahrung ist, dass es etwas gibt, was wir nicht, null, gar nicht. Doch trifft es mich. Ja, schön. Ich ende mit einem Zitat einer Frau, die ich sehr verehre. Mein letzter Satz. Ida Friederike Görres, eine Wienerin, apropos, die große Unbekannte. Görres hat einen Satz formuliert, ich hätte ihn so nicht formuliert, er ist mir zu, er ist sehr blutvoll, deswegen nimmt man dann gerne ein Zitat, damit man das auch so sagen darf. Görres 1966 formuliert, ich habe das ewige Leben, jetzt geht es, also stößt sich jetzt nicht am ewigen Leben, ich habe das Leben, kann ich auch sagen, immer als den unerwartetsten, überraschendsten, tollsten Überschwang einer absolut puren, unerträumbaren Gnade, als echt Göttliches, alle Grenzen von Traum und Wunsch und Bitte und Sehnsucht, sprengendes Geschenk sehen müssen. Das denkbar Unwahrscheinlichste, eben deshalb nur auf den Knien anzunehmen mit einem Übermaß von Staunen, etwas, auf das man nie, nie selber draufgekommen wäre.
Vielen Dank, verehrte Frau Professor, für diese Adventure, für diesen Adventure-Trip zu Philein Sophia, zur Liebe, zur Weisheit, wo Sie uns gezeigt haben, dass man Gnade und Geschenk vielleicht als die wesentlichsten Energien nehmen könnte, die einen der Vollkommenheit näher bringen. Und wir in unserer Profession fragen uns ja immer wieder, wie könnte man denn fördern, dass es geschieht. Auch eine interessante Aufgabenstellung. Und jetzt darf ich ein bisschen in die weitere Zukunft der Vorausinformationen geben. Das RPP-Team ist gerade dabei, einen Masterlehrgang zu entwickeln, spirituelle Therapie hier im Haus. Da lassen wir uns auch ein bisschen auf Adventure ein, weil wir auch noch nicht genau alles wissen. Und vielleicht wird auch uns noch einiges geschenkt, dass es gut wird. Wir arbeiten dran und wir beten darum. Sehr ein konkreter, eher naher Termin ist der 17. Oktober in Heiligenkreuz, wo wir uns dem Spannungsbogen stellen, Gott und Humor, wo wir uns sehr, sehr freuen würden, wenn Sie wieder diesen Tag gemeinsam mit uns bringen. Gott und Humor, doch auch ein interessanter Spannungsbogen. Und ich bin sicher, Raphael, du und unser Team werden Gutes für Sie zusammenstellen. Apropos Team, jetzt gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache. Liebe Frau Professor, vielen herzlichen Dank.
Danke sehr.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Wie bei den ganz wirksamen Medikamenten noch ein Warnhinweis. Die Vorträge von Frau Professor Gerda Falkowitsch wirken ganz schön nach. Es gibt noch einen Grund zum Dank. Das Team von Stefan Lakonik, das immer den ganzen Rahmen für die Veranstaltungen ermöglicht. Vielen herzlichen Dank. Möchtest du das nicht machen?
Danke.
Da gibt es jemanden, den wir da hereinbitten müssen, wo wir uns ganz, ganz herzlich bedanken.
Ja, ich darf die Frau Kaufmann zu mir nach vorne bitten. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei den vielen freiwilligen Helfern, die eine Tagung, eine Veranstaltung wie diese überhaupt erst möglich gemacht haben und da stellvertretend diesen kleinen Blumenstrauß der Frau Kaufmann übergeben, die, sofern sie sich die Hürde der Anmeldung perfekt genommen haben, allen ein Begriff ist, weil sie ihnen allen geschrieben hat, dass sie das geschafft haben. Und, aber zum Mikrofon.
Aber das ging ins Mikrofon. Nicht. Wo? Okay. Das ging, ich arbeite sehr gern im Hintergrund, auch am PC und mache das alles sehr gern. Aber ohne Stefan wäre das nicht möglich. Das ist ein ganz super Team und die arbeiten sehr gut zusammen.
So, und zum Stefan noch ein Dank. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gut.
Jetzt danke ich Ihnen. Kommen Sie bitte gut nach Hause. Haben Sie einen schönen Sonntag mit einem Volt Walk und was immer Ihnen gut tut.
Ja, ich hoffe, Sie nehmen viel von dieser Veranstaltung mit nach Hause. Nur eines nicht, die Namensschilder. Die bitte bei den freiwilligen Helfern abgeben, die freundlich aber bestimmt darauf hinweisen werden.